Wenn diese Keime dann resistent sind gegen die entsprechenden Antibiotika, dann wird das eben zum Problem und dann zur Lebensbedrohung.
Nachhaltigkeit beginnt für mich im Sprechzimmer und heißt, nur so viel wie nötig, so zielgerichtet wie möglich.
Wenn die generische Industrie den Ausbau zur vierten Klärstufe finanzieren muss, dann wird es ein massives Unterfangen, weil entweder die Preise gehen dann nach oben, dann haben wir ein Problem in der Sozialkasse, oder wenn wir die Preise nicht erhöhen können, dann müssen wir aussteigen, weil wir dann hochverlustträchtig sind.
Agenda Gesundheit.
Der Podcast zur Gesundheitspolitik.
Heute geht es um eine unsichtbare Gefahr. Arzneimittelrückstände in unseren Gewässern. Es geht um resistente Keime, bedrohte Umweltstandards und steigende Gesundheitskosten. Und um die große Frage, wie gelingt eine Arzneimittelversorgung, die nachhaltig ist? Ökologisch, sozial und ökonomisch. Antibiotika retten Leben, doch ihre Wirkung ist bedroht. Wenn sie in die Umwelt gelangen, können sie dort Resistenzen fördern. Eine Ursache sind die Abwässer aus der Arzneimittelproduktion.
Studien wie die der AOK zeigen, in Produktionsabwässern werden Grenzwerte teils um das 11.000-fache überschritten. Überschreitungen treten dabei nicht nur bei Produktionsstätten in China und Indien auf, sondern auch in Europa. Resistenzen können sich dann weltweit über die globale Reisetätigkeit verbreiten. Generell sind Arzneimittelrückstände im Wasser auch hierzulande ein Problem. In deutschen Gewässern sind mehr als 400 Arzneimittelwirkstoffe nachweisbar. Einige greifen das Hormonsystem an, andere fördern Resistenzen. Laut Umweltbundesamt ist ein Drittel der Oberflächengewässer in Deutschland in einem ökologisch schlechten Zustand. Arzneimittelrückstände sind dabei eine bedeutende Quelle für die Belastung mit Mikroschadstoffen. Hinzu kommt, in Flüssen nachgewiesene Rückstände von Antibiotika können Resistenzen bei Umweltkeimen begünstigen. Diese Resistenzen lassen sich auf Krankheitserreger des Menschen übertragen. Das kann dazu führen, dass Infektionen schwer oder gar nicht mehr behandelbar sind.
Johannes Bauernfeind ist Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg. Seine Kasse hat reagiert.
Wir haben uns als AOK Baden-Württemberg gefragt, was ist unser Beitrag dazu, dass das so ist? Und wenn wir dazu beitragen, wie können wir da was dagegen tun? Und dann haben wir uns ab 2020 eben die Aufgabe gestellt, wie können wir denn bei der Beschaffung von Arzneimitteln, bei der Beauftragung von pharmazeutischen Unternehmen eben dieses Thema mit in die Perspektive reinnehmen und haben dann einen sogenannten Umweltbonus eingeführt in unsere Ausschreibung, dass man also nicht mehr nur über den Preis bei der öffentlichen Vergabe schaut, sondern dass man bestimmte Kriterien definiert. Also wenn jemand bestimmte Kriterien nicht erfüllt, ist er ausgeschlossen. Oder man kann sagen, okay, der ist zwar ein Tick teurer, aber wir akzeptieren auch den höheren Preis, wenn der Unternehmer uns zusagt, dass er bei der Produktion, also auch an den Produktionsstätten weit ab von seinem eigentlichen Standort, zusagt, dass er bestimmte Grenzwerte einhält. Und wenn er uns erlaubt, das auch zu überprüfen.
Und tatsächlich haben das neue Bonusmodell und die Proben vor Ort auch Wirkung gezeigt.
Was wir vor allen Dingen dann auch festgestellt haben, dass die Diskussion und die Transparenz, was haben wir eigentlich festgestellt, dann bei den Produktionsstätten auch ausgelöst hat, hey hoppsa, das haben wir bisher gar nicht wahrgenommen. Was passiert da eigentlich? Es ist schlicht Unkenntnis gewesen oder vielleicht auch bewusst, aber zumindest war klar, dass der ein oder andere sich vielleicht mal die Frage gestellt hat, was mache ich denn da? Inwieweit säge ich da am eigenen Ast? Weil ein Antibiotika-Produzent kann seine Antibiotika nicht mehr verkaufen, wenn sie nicht mehr wirksam sind. Und wenn ich die Unwirksamkeit quasi selbst beeinflusse, dann muss ich mir schon die Frage stellen, wie gehe ich denn damit um?
Unterstützt vom Umweltbundesamt und dem IWW, dem Institut für Wasserforschung, hat die AOK Baden-Württemberg eine weltweit einzigartige Studie gestartet. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben dabei Produktionsabwässer an Standorten in Europa und Indien analysiert. Mit zum Teil erschreckendem Ergebnis, wie Ursula Karges vom IWW zusammenfasst.
Insgesamt haben wir über den gesamten Zeitraum, wir sind jetzt fast im sechsten Jahr, haben wir mehr als 50 Überprüfungen durchgeführt an knapp 25 Standorten. Und in der Tat ist es so, dass in den Erstbeprobungen rund 50% tatsächlich durchgefallen sind bei den Abwasserwerten. Bei den Umweltwerten tatsächlich dann auch, je nachdem, aber Entscheidend hier waren dann allein schon die Abwasserwerte. Was auf den ersten Blick dramatisch aussieht, wenn man im Hinterkopf hat, dass diese Standorte bewusst unterschrieben haben, dass sie das nicht tun und dass sie eine entsprechende Aufbereitung haben und dass sie entsprechend Vorsorge treffen. Wir haben also bei den Überschreitungen eben nicht nur geringfügige Überschreitungen, sondern wir haben im Abwasser das 2500-fache gefunden an einem Standort. Und vielleicht ganz erschreckend tatsächlich sind Funde in den Umweltwässern in der Nähe. Wie soll man es sagen? Unser Spitzenreiter im negativen Sinne ist die 33.000-fache Überschreitung des Schwellenwertes an einem Standort, den ich auch sehr häufig leider besucht habe. Das muss man ganz klar sagen.
Und auch wenn viele der überprüften Standorte außerhalb Europas lagen, das Thema betrifft uns hier genauso.
Wenn ich sage, dass wir 50 Standorte besucht haben, dann haben wir den überwiegenden Teil der Standorte nicht in Europa, die wir besuchen konnten. Von daher ist das Bild, was wir für Europa haben, relativ mau. Das muss man wirklich so sagen. Wenn Sie mich fragen, wie die Aufbereitungsarten sind, die wir angeschaut haben, dann muss ich sagen, dass die in Europa, ich würde sagen auf dem Papier, den geringeren Standard haben. Und es ist so, dass wir tatsächlich keine Target-Überschreitungen in Europa feststellen konnten. Wir konnten allerdings, und das ist sehr beunruhigend, zum Teil sehr hohe Konzentrationen ähnlicher Antibiotika nachweisen. Wo ich jetzt sagen muss, es hat leider vertraglich keinerlei Relevanz, ist aber ausgesprochen bedenklich.
In manchen Fällen scheint auf den ersten Blick alles zu stimmen. Moderne Technik, klare Prozesse, dokumentierte Standards. Doch erst die unabhängige Prüfung zeigt, ob diese Strukturen auch tatsächlich so funktionieren, wie sie sollen.
Also in der Tat ist es so, dass ich sehr häufig erlebe, dass der Wille absolut da ist. Die Technologie sieht auf dem Papier super aus. Es gibt also rein von außen betrachtet überhaupt keinen Grund, dass wir hier Überschreitungen messen. Und dann finden wir sie doch und dann finden wir sie auch tatsächlich zum Teil in extrem. Und das kann ich mir nur so erklären, dass hier entweder die Technologie nicht richtig verwandt wurde, die auf dem Papier eben super aussieht, oder die Betriebsführung nicht adäquat funktioniert. Das ist bedauerlich und das ist von außen ohne Prüfung, ohne externe Prüfung nicht merkbar. Ein anderes Problem, über das wir häufiger gestolpert sind, ist, dass es schlicht keine Möglichkeit gibt oder uns von den Verantwortlichen vor Ort, das jedenfalls so dargestellt wird, dass sie keine Labore haben, die adäquat messen können, beziehungsweise denen sie vertrauen in ihrer Messung. Ich habe selber Messergebnisse gesehen und gegengetestet und muss sagen, zum Teil stimmt das auch absolut. Und das ist natürlich sehr, sehr kritisch, wenn ein Standort seine eigenen Werte beurteilen möchte und sein Abwasser beurteilen möchte, wenn die Möglichkeit gar nicht da ist, weil sie es nicht messen können. Hier ist auch wieder der Punkt, unabhängige Messungen, aber natürlich auf einem entsprechenden Niveau, sind wirklich erforderlich.
Ob Rückstände vorhanden sind, lässt sich durch Messungen feststellen. Doch mindestens genauso wichtig ist die Frage, was richten diese Stoffe an, wenn sie einmal in die Umwelt gelangen?
Der Trick bei Arzneimitteln ist, oder das Ding bei Arzneimitteln ist, dass es sich um wirksame Substanzen handelt. Sie wirken zielgerichtet, wenn sie vernünftig eingesetzt werden, in uns Menschen genau dort, wo sie sollen. Das Problem ist aber, diese Substanzen wirken eben auch in anderen Organismen. Wenn wir uns das anschauen, ein ganz großes Problem beispielsweise sind Hormone oder hormonähnliche Stoffe, Antibabypille, gutes Beispiel, die wirken eben auch hormonell in und an Fischen beispielsweise, Muscheln etc. und führen hier dazu, dass Fische verweiblichen, dass die Fortpflanzung nicht mehr so funktioniert, wie sie sollte, dass also Populationen wirklich zugrunde gehen. Die haben einen massiven negativen Effekt auf diese Populationen und werden durch uns in Gewässer eingetragen.
Was im und am Wasser geschieht, bleibt nicht ohne Folgen für uns Menschen. Denn einige dieser Rückstände können dazu beitragen, dass sich resistente Keime entwickeln. Und genau das wird zum Problem, wenn sie ihren Weg zurück in die Versorgung finden.
Wenn diese Keime dann resistent sind gegen die entsprechenden Antibiotika und dann aber diese Keime bei hochvulnerablen Personengruppen, bei Menschen, die im Krankenhaus sind, irgendwie hingelangen, dann wird das eben zum Problem und dann zur Lebensbedrohung.
Und es geht nicht nur um Gesundheit, sondern auch um Versorgungssicherheit. Die EU will gegensteuern. Mit der neuen Kommunalabwasserrichtlinie wird eine vierte Reinigungsstufe für Kläranlagen verpflichtend. Ab 2029 sollen Pharma- und Kosmetikhersteller 80% der Kosten für den Ausbau übernehmen, weil deren Produkte laut EU-Kommission für 70% der Spurenstoffe im Abwasser verantwortlich sind. Andreas Burkhardt ist General Manager von Teva Deutschland und Österreich und Vorsitzender des Branchenverbands Pro Generika. Er warnt vor den wirtschaftlichen Folgen für die Generika-Hersteller, wenn das Verursacherprinzip mit der neuen Kommunalabwasserrichtlinie tatsächlich kommt.
die generische Industrie, und es wird die generische pharmazeutische Industrie sein, weil die eben das große Volumen abdeckt, wenn die den Ausbau zur vierten Klärstufe finanzieren muss, dann wird es ein massives Unterfangen, weil entweder die Preise gehen dann nach oben, dann haben wir ein Problem in der Sozialkasse, oder wenn wir die Preise nicht erhöhen können, dann müssen wir aussteigen, weil wir dann hochverlustträchtig sind. Und die Dimensionen sind massiv. Also wir sprechen von ungefähr 1 Milliarde laufende Kosten pro Jahr und ungefähr 10 Milliarden Investitionen, die wir in Deutschland tätigen müssen. Das muss irgendjemand finanzieren. Und das auf die generische Industrie umzuwälzen, bei denen die Margen sowieso sehr dünn sind mittlerweile, das ist auf jeden Fall ein großes Risiko.
Andreas Burkhardt unterstreicht dabei, dass die Pharmaindustrie natürlich in der Verantwortung ist.
Ich bin auch nicht gegen die vierte Klärstufe. Also bei dem Medikamentenbestand, den wir momentan haben, da brauchen wir die. Da bin ich auch der Meinung, dass wir da investieren müssen. Wenn ich hier produziere, dann muss ich dafür sorgen, dass die Abwässer, die ich generiere, dass die sauber sind. Das ist Aufgabe der Produktion und da gibt es auch kein Vertun.
Die Kosten in diesem Umfang auf die Industrie umzulegen, ist für Burkhardt jedoch nicht gerecht.
Ich glaube, in Baden-Württemberg haben wir die vierte Klärstufe schon fast flächendeckend und die ist finanziert worden ganz normal über die Abwassergelder. Also wie es aus meiner Sicht auch sein soll, weil wir sprechen ja nicht über Verunreinigungen, die durch Pharmaunternehmen ins Wasser kommen, sondern Verunreinigungen, die durch die Ausscheidung von Patienten ins Wasser kommen. Und deswegen sagen wir, wir müssen das nochmal überdenken, weil wir dadurch eben die Versorgung massiv in Gefahr setzen. Und aus unserer Sicht ist es eigentlich eine staatliche Aufgabe und die muss über Steuergelder finanziert sein. Man kann über Kosmetikindustrie vielleicht nochmal sprechen, das ist ein Konsumgut, aber bei Arzneimitteln ist kein Konsumgut, das ist lebensverlängern und lebensretten und da müssen wir einfach einen anderen Weg gehen.
Generika decken heute den Großteil unseres Arzneimittelbedarfs ab. Der Wegfall der europäischen Produktion würde die Versorgung empfindlich treffen. Manne Lucher ist Minister für Soziales, Gesundheit und Integration in Baden-Württemberg. Er betont die strategische Bedeutung einer gesicherten Arzneimittelproduktion in Europa.
Ich glaube, die zentrale Leitlinie muss sein in der Versorgungssicherheit. Wir brauchen verlässliche, gleichberechtigte Versorgung mit qualitativ hochwertigen Arzneimitteln, die Lieferkettenresilienz, die Diversifizierung von Produktionsstandorten. Wir brauchen eine europäische Standortstrategie für Produktion. Es ist unerlässlich für europäische, demokratisch strukturierte Prozesse. Für uns ist die Arzneimittelversorgung Teil der kritischen Infrastruktur. Lebensrettende Präparate werden gesichert und somit auch der medizinische Fortschritt weiter auch gewährleistet.
Baden-Württemberg ist übrigens Vorreiter. Bereits 30 Kläranlagen wurden auf Klärstufe 4 aufgerüstet. Weitere sind in Planung. Die Finanzierung erfolgte bisher über Landesförderprogramme, Abwassergebühren und EU-Mittel. Doch wie das in der Breite funktionieren soll, ist noch offen. Die EU diskutiert nun nochmal neu darüber, wie die Finanzierung langfristig und gerecht organisiert werden kann.
Wir müssen die Lieferketten weiter diversifizieren und heimische Produkte stärken und auch unser Committen und auch gesellschaftlich committen, ist auch eine Debatte heute. Was ist unsere sichere Produktion als Gesamtgesellschaft in der Auseinandersetzung mit Kostenwerk und dazu auch benennen? Versicherten finanziert, Bürgerinnen finanziert, aber auch steuerfinanziert über gesellschaftliche Verteilung, wie wir Steuermittel einsetzen und wofür. Produktion, Forschung oder auch Lieferkettenabsicherung, Versorgungssicherheit ist eine wichtige Frage. Und dann natürlich die ökonomische Dimension, Finanzierbarkeit und Effizienz. Eine nachhaltige Versorgung bedeutet langfristige wirtschaftliche Stabilität. Dürfen wir nicht verkennen. Ich kann uns wirklich nur raten, auch das jetzt anzugehen.
Vor allem, weil die Verantwortung für nachhaltige Arzneimittelversorgung nicht nur bei den Herstellern liegt. Auch Verschreibung, Anwendung und Entsorgung von Medikamenten spielen eine entscheidende Rolle. Dr. Susanne Bublitz, die Co-Vorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands Baden-Württemberg, sieht die Nachhaltigkeit ganz klar als Aufgabe im Praxisalltag.
Nachhaltigkeit beginnt für mich im Sprechzimmer und heißt: nur so viel wie nötig, so zielgerichtet wie möglich. Das bedeutet Überprüfung der Indikation, verordnen, nur wenn ein klarer Nutzen besteht und auch wieder absetzen, wenn dieser Nutzen nicht mehr besteht. Das bedeutet Kommunikation. Patientinnen und Patienten müssen den Nutzen verstehen, warum sie etwas einnehmen und nicht nur kommen und sich nicht trauen zu sagen, ich nehme es gar nicht, sondern damit man es dem Arzt recht macht und der denkt, man nimmt das alles ein, es auch regelmäßig abzuholen. Und Verantwortung auf ärztlicher Seite beginnt für mich schon bei der Auswahl eines Medikaments. Wenn mehrere Medikamente gleich wirksam sind, sollte das umweltfreundlichere genutzt werden, etwa Ibuprofen, besser als Diclofenac. Diclofenac im Abwasser ist schwierig rauszubekommen. Wenn Medikamente also zielgerichtet eingesetzt werden, die Anwendung gelingt, die Abfälle korrekt entsorgt werden, profitieren alle: Patienten, Gesundheitssystem und Umwelt.
Ein bewusster Umgang mit Medikamenten endet jedoch nicht mit der Verschreibung und der Einnahme. Auch die Entsorgung spielt eine wesentliche Rolle für Umwelt und Gesundheitswesen gleichermaßen.
Studien zeigen, dass 30% der Bevölkerung Arzneimittelreste unsachgemäß entsorgt. Sie landen häufig in der Toilette oder im Ausguss. Wir wissen aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass die Adhärenz von Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen bei ca. 50% liegt. 50% nehmen also ihre Dauermedikation nicht so ein, wie wir uns das denken.
Was solche Zahlen im Alltag bedeuten können, zeigt ein Beispiel aus der hausärztlichen Versorgung.
Was bedeutet nachhaltige Arzneimittelversorgung in der hausärztlichen Praxis unter den Aspekten Adhärenz und Handling? Lassen Sie mich mit einer kleinen Geschichte starten von einer meiner Patientinnen. Ich nenne sie jetzt mal Frau Müller, die vor ein paar Jahren verstorben ist. Sie war ungefähr 15 Jahre bei meiner Kollegin in Behandlung, hat einmal im Quartal sich vorgestellt, ihre Tabletten geholt, klassische Herzinsuffizienztherapie, ACE-Hemmer, Beta-Blocker, Spironolactone. Sie ist dann hochbetagt mit 95 verstorben und 4 Wochen nach ihrem Tod kam die Tochter mit mehreren großen Müllsäcken, die voll waren mit der Herzinsuffizienztherapie. Wir haben es gezählt, es hat also gut 10 Jahre gereicht. Da kann man sagen, das war definitiv nicht nachhaltig. Wie können wir es also besser machen?
Der Fall von Frau Müller zeigt, wie wichtig ein bewusster Umgang mit Medikamenten ist. Beim Verordnen und beim Einnehmen. Alte oder nicht mehr benötigte Medikamente sollten am besten im Hausmüll entsorgt werden. Einige Apotheken oder kommunale Sammelstellen nehmen sie ebenfalls zurück. Nachhaltigkeit endet nicht bei Patientinnen und Patienten und Ärztinnen und Ärzten. Neben der individuellen Verantwortung braucht es am Ende aber auch strukturelle Lösungen. Industrie und Krankenkassen stehen ebenso in der Verantwortung.
Wir müssen uns austauschen. Wir müssen gemeinsam Verantwortung wahrnehmen, auch im Sinne der Dreiteiligkeit von Nachhaltigkeit. Wir gucken vielleicht manchmal etwas stärker auf die Ökonomie, die Finanzierbarkeit aus den Krankenversicherungsbeiträgen. Aber wir gucken eben auch darauf, dass wir einen Beitrag leisten können zur Versorgungssicherheit. Und wir gucken eben auch auf die Ökologie, weil wir im Selbstverständnis leben und arbeiten, dass unsere Versicherten in dieser Umwelt leben, dass es uns abzugrenzen ist, auch wenn es Umwelt ist. Es ist nicht nur drumherum, es wirkt auf uns. Und dass wir da einen Beitrag dazu leisten sollten, das besser zu organisieren. Und dass wir da auch gemeinsam in Richtung insbesondere Europa argumentieren müssen. Und dort spielt nun mal gerade im Bereich der Arzneimittelversorgung eine ganz erhebliche Musik.
Ob sich in Sachen Finanzierung des Klärstufenausbaus noch was tut, das wird sich schon bald zeigen, wenn die EU die Ergebnisse der neuen Kostenanalyse vorlegt. Und wenn ihr mehr erfahren wollt zur nachhaltigen Arzneimittelversorgung, dann lege ich euch das Magazin Agenda Gesundheit der AOK Baden-Württemberg ans Herz. In der Ausgabe, die jetzt Anfang Dezember erscheint, geht es in der Titelgeschichte um die verschiedenen Facetten der nachhaltigen Arzneimittelversorgung. Vor allem aus dem Blickwinkel der Industrie. Ausgangspunkt der Story ist ein Besuch der Redaktion bei Teva Deutschland. General Manager Andreas Burkhardt erklärt im Interview nochmal im Detail, wo die Herausforderungen der Pharmabranche liegen und welchen Stellenwert Nachhaltigkeit in seinem Unternehmen hat. Den direkten Link zum Beitrag findet ihr in den Shownotes. Und lesen lohnt sich. Und natürlich auch reinhören. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut.
Agenda Gesundheit.
Der Podcast zur Gesundheitspolitik. Thank you.